Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bereits bei Folge 60 angelangt, Jubiläum heute, und nehmen auf am Mittwoch, dem 27. August um 21 Uhr abends. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Sponsoren Omnium und Upscaler.ch. Guy, was sind heute die Themen?
In den News diskutieren wir über Dönerlieferungen durch Roboter, den IPO vom schwedischen Buy Now Pay Later Scale-Up Klarna und einer neuen Aktienklasse der Founder Preferred Shares. Im Schwerpunktthema thematisieren wir eine Studie von Professor Jay Ritter zu amerikanischen IPOs von den 90er Jahren bis heute und wie sich der Drang zum IPO von Firmen verändert hat. Dann haben wir die aktuelle Crowdfinanzierungsrunde von Future Kitchen auf dem Programm. Dazu haben wir den Gründer Dominik Streuli zu Gast. Und zum Schluss gehen wir auf alle Finanzierungsrunden der Woche kurz ein.
Starten wir mit den News. In Zürich Oerlikon wird gerade die Zukunft getestet und sie riecht nach Döner. Das ETH-Spin-off River und der Lieferdienst Just Eat setzen erstmals in Europa einen autonomen Lieferroboter ein. Der kleine Roboterhund mit Räten und Beinen bringt Bestellungen vom Restaurant Zeki's World direkt zu den Kunden. Er fährt bis zu 15 Stundenkilometer, erkennt Hindernisse oder soll Hindernisse erkennen, mit Hilfe natürlich von KI, und kann sogar Bordsteine oder Treppen überwinden. Noch wird er in der Testphase von Sicherheitspersonal begleitet. Später soll die Steuerung dann komplett aus einem Kontrollzentrum erfolgen. Für Just Eat ist das ein großer Schritt. Es ist das erste On-Demand-Lieferunternehmen in Europa, das Roboter in den Straßentest schickt. Und klar, wenn das funktioniert, könnte es schnell auch in anderen Städten und vielleicht sogar in Supermärkten oder Convenience Stores eingesetzt werden. Ja, werden jetzt wirklich Lieferroboter in Zukunft tatsächlich das Stadtbild prägen oder bleibt das ein PR-Gag für tech-affine Pilotprojekte? Guy, das ist eine spannende Frage auch für dich. Wir haben ja auch ein ähnliches Projekt schon mal unterstützt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ja, also ich meine, vorab ist wichtig, dass dieser Roboterhund dann auch nicht beißt und sich auf der Straße benimmt. Aber ich meine, für die erste Auslieferung, das ist sicher mal ein bisschen ein PR-Gag. Aber es nicht zu unterschätzen. Ich meine, bei Technologien ist es ja immer so, man muss mal zeigen, was man kann. Und jetzt von diesem ersten Pilotprojekt, da wird extrem viel gelernt. Wie funktioniert die Technologie? Funktioniert sie überhaupt? Was für Adaptionen und User Interfaces müssen jetzt noch entwickelt werden? Und ist das überhaupt der richtige Use Case für diese Roboter? Eben eine Delivery zu realen Personen? Wie könnte man Operations verbessern, etc., etc. Also man findet eigentlich wahnsinnig viel raus, auch ob das überhaupt monetarisiert werden kann oder was muss geschehen, dass das monetarisiert werden kann, wie günstig müssen Roboter werden, damit dieser Use Case effektiv funktioniert. Und das wird jetzt auch sehr wahrscheinlich über mehrere Testprojekte, hoffentlich viele solche spannende Projekte, die extrem PR-wirksam sind, umgesetzt. Und dann werden diese Fragen geklärt. Und ja, wenn die alle dann irgendwann positiv beantwortet werden können, dann bin ich überzeugt, dass solche Technologien, also Roboter in unserer Gesellschaft Fuß fassen. Und dementsprechend werden wir lernen, wie wir mit ihnen interagieren müssen. Und vielleicht ist es eine einfache Auslieferung oder eine Bedienung in einem Restaurant, dass das die ersten Use Cases sind, aber es könnten natürlich auch ganz andere sein. Ich finde es auf jeden Fall extrem spannend. Es wird auch ein enormer Kulturshift geben und die Menschheit muss sich das Bewusstsein schaffen. Wie gehen wir mit Robotern im Alltag um, wenn uns da einer auf dem Trottoir kreuzt oder auf dem Auto vorfährt, wie heute das die E-Bikers machen oder so?
Ja, ich sehe das gleich. In unserer Berufsgilde von Venture Capital müssen wir uns immer die Frage stellen, ist es jetzt ein Hype oder entwickelt sich dieser Hype zu einem Geschäftsmodell, das sich trägt? Und in dem Fall, ich bin immer sehr skeptisch, sage ich mal, bei so Geschäftsmodellen, die sehr, sehr stark auch vom Gesetzgeber abhängig sind oder von anderen Voraussetzungen, die heute noch nicht gegeben sind. Oder das dauert halt wahnsinnig lang. Jetzt in diesem Fall, und ich habe mich jetzt sehr intensiv auch mit dem Case auseinandergesetzt, glaube ich schon, dass der Nutzen sehr groß sein kann. Ich sehe wenige Haare in der Suppe eigentlich und deshalb finde ich das schon interessant und wir sollten diese Entwicklung genau verfolgen. Haben wir auch die Frage gestellt, ist es ein Winner-Takes-It-All-Markt? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich werden doch die Großen das Rennen machen. Es gibt ja schon viele ähnliche solche Cases, ziemlich Infrastruktur-heavy wahrscheinlich dann. Aber ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall finde ich das eine tolle Sache, was da im Zürich Orlikon passiert ist. Kommen wir doch zur... Ja, du hast noch einen Punkt.
Ja, genau, ich habe noch einen Punkt, den vielleicht zu River, das Startup, das haben wir in der letzten Season einmal ihre letzte Finanzierungsrunde publiziert, das könnt ihr nachhören. Damals ist das Startup noch Swiss Miles Robotic und da ist auch Jeff Bezos, also der Gründer von Amazon, groß mit investiert. Die haben irgendwas bei 20, 25 Millionen aufgenommen bei einer relativ attraktiven Bewertung, die könnt ihr nachhören.
Also attraktiv für die Investoren oder attraktiv für das Startup?
Für das Startup, war, glaube ich, im dreistelligen Bereich, glaube ich, um die 100 Millionen.
Gehen wir nach Schweden. Klarna wagt im September nun endlich den Sprung an die US-Börse, allerdings mit einer deutlich abgespeckteren Bewertung statt der einst angestrebten 50 Milliarden Dollar. 2021 war das Blei-Peil Klarna nun maximal 14 Milliarden an. Das Unternehmen will beim IPO rund 1 Milliarde Dollar einsammeln, um im hart umkämpften Buy Now Pay Later Markt gegen Schwergewichte wie Apple Pay oder PayPal zu bestehen. Klarna wurde gegründet 2005. Man hat heute über 111 Millionen aktive Kunden, also ein Plus von ca. 31% gegenüber dem Vorjahr. Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze um 20% auf immerhin beachtliche 823 Millionen Dollar. Der Gewinn ist noch sehr tief, rund 30 Millionen, da kann man sicherlich noch etwas dran schrauben, der muss wachsen. Ja, jetzt, warum ist das alles wichtig? Klar, das Börsendebüt gilt als Gradmesser für die gesamte europäische Fintech-Szene. Wenn einer der größten Player nur noch mit einem Bruchteil der frühen Bewertung an den Markt geht, zeigt das, wie sehr sich die Stimmung im Sektor doch verändert hat. Also weg vom Wachstum um jeden Preis hin zu mehr Fokus auf Profitabilität. Deshalb die Frage, ist Klarnas Bewertungsrutsch ein Warnsignal für europäische Startups oder einfach ein notwendiger Reality-Check nach den Boomjahren?
Man kann es ein bisschen als beides sehen. Ich nehme jetzt mal da die Rolle ein mit dem Warnsignal. Investoren, die sind europäische Tech-Startups doch jetzt ein bisschen skeptischer gegen. Ich meine, es ist ja überall, dass die Bewertung etwas runterkam und selbst ein Riese wie Klarna, die haben es effektiv nicht geschafft, auf frühere Bewertungen wieder hochzukommen. Ich meine, die wurden stets gehypt. 14 Milliarden ist nicht wenig. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Wermutstropfen gegenüber den Bewertungen, die sie anfangs 23 hatten. Da sind sie noch massiv unter 10 Millionen gesunken nach dem Hoch von über 50 Milliarden US-Dollar. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie dieser IPO verläuft. Je nachdem, wenn das positiv kommt, dann könnten andere IPO-Kandidaten aus Europa durchstarten. Oder es könnte eben auch abschreckend wirken und andere Startups ein bisschen zwingen, ihre Erwartungen drastisch zu senken. Und es zeigt eigentlich einfach auch auf, dass die Euphorie der Nullzinsjahre effektiv vorbei ist und die Kapitalmärkte jetzt halt auch massiv stärker auf Profitabilität schauen.
Ja, ich sehe es vor allem positiv. Ich meine, es ist definitiv gesund. Man sieht weniger Übertreibungen, man sieht auch Post-IPO stabilere Kursentwicklungen, was sicherlich gut ist, oder? Und ja, man muss sehen, 14 Milliarden, das ist immer noch ein massiver Wert. Nur eben ein bisschen realistischer als im Vergleich zu den überhitzten 50 Milliarden aus 2021. Also ich bin da eigentlich ganz positiv und freue mich auf den Börsengang. Dann gehen wir noch kurz in die Legal-Ecke. Etwas sehr Spannendes. In der Startup-Szene tut sich gerade wirklich etwas Interessantes in Sachen Unternehmensstruktur. Immer mehr junge Firmen, noch nicht in der Schweiz, muss man sagen, aber vielleicht schon bald in der Schweiz, setzen auf eine spezielle Aktienklasse für GründerInnen, die sogenannten Founder Preferred Stock. Laut Daten von The Information und Omni haben rund 11% der Startups, die in der ersten Jahreshälfte 2025 VC-Geld aufgenommen haben, diese Aktienklasse in den USA eingeführt, also fast doppelt so viele wie vor 2 Jahren. Was ist eigentlich die Idee oder der Witz dahinter? Also diese Anteile verhalten sich zunächst wie ganz normale Gründerstammaktien, also Common Shares, können aber bei einem Verkauf, bei einem Exit, dann in Vorzugsaktien umgewandelt werden. Für Gründer bedeutet das, man kann viel einfacher verkaufen, hat je nachdem auch steuerliche Vorteile und trotzdem keine negativen Effekte, wie das bei Mitarbeiteroptionen der Fall sein kann. Kritiker warnen, das kann natürlich auch ein Signal senden, dass eben Gründer zu früh Geld vom Tisch nehmen, also zu früh Kasse machen wollen. Und im Exit-Case könnte es Mitarbeiter benachteiligen, weil noch mehr Vorzugsaktien vor ihnen im Liquidation-Stapel stehen. Also man muss sich das so vorstellen, die Gründer haben 100.000 Common Shares zum Beispiel. Und das heißt, die Common Shares kommen immer am Schluss beim Waterfall. Und wenn die natürlich dann kurz vor dem Exit umgewandelt werden in Preferred Shares, die dann an zweiter Stelle kommen, dann schädigt das natürlich zum Beispiel die Mitarbeiteraktien, die weiter hinten kommen oder auch andere Common Shareholder. Jetzt meine Frage, ist das ein gutes Zeichen, wenn Gründer sich schon früh Liquidität sichern? Das ist eine Grundsatzfrage. Oder untergräbt das Vertrauen von Investoren und Mitarbeitenden?
Es kommt ein bisschen darauf, werden die wirklich in der frühen Phase bereits installiert, die Founder Preferred Shares oder eben kurz vor dem Exit, damit der Gründer dann sicher beim Exit auch profitiert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist es generell gut, wenn die Gründer schon relativ früh an Liquidität gelangen, ja oder nein? Das hat Vor- und Nachteile. Ich meine, viele VCs, die sagen hier eigentlich, ja, nein, Gründer dürfen keine Aktien verkaufen. Das zeigt ja auf, dass sie nicht mehr all-in sind oder dass sie schon eben Cash benötigen und dann investieren sie nicht. Das gibt es bei einigen, ist das ein No-Go-Kriterium, wenn der Gründer sogenannte Secondaries macht. Aber ich stehe dem generell ein bisschen positiver entgegen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich meine, wenn Gründer einen Anteil, sei das jetzt Preferred, als Preferred Shares oder als Common Stock früh verkaufen und sich ein bisschen Liquidität sichern, dann nehmen sie auch ein bisschen Risiko vom Tisch, das sie haben in dem Asset Startup, wo sie drin sind, und sie können ja vielleicht auch einfacher schwierige Entscheidungen treffen, weil ja nicht mehr einfach ihre ganze Lifeline dranhängt, und das verschafft ihnen ein bisschen Sicherheit und kann sie langfristig auch mehr motivieren, dabei zu bleiben, als jetzt zu sagen, hey, die nächsten 5 Jahre verdiene ich immer noch extrem schlecht und muss jeden 5 Rappel rumdrehen 2-mal, bevor ich ihn ausgebe. Und ja, wenn es jetzt noch die Preferred Founders Stock ist, da kommen sehr wahrscheinlich eher ein bisschen später in den USA und in Großbritannien, wo man die auch ab und zu sieht. Aber in der Schweiz habe ich das jetzt wirklich noch nie gesehen, dass sie diese Aktienklasse implementieren wollen.
Ja, genau. Also es sind 2 Fragestellungen. Fragestellung Nummer 1, sollen Gründer was vom Tisch nehmen? Meine Antwort ist auch klar, ja. Ich finde es absolut okay, wenn Gründer in jeder Runde 5% von ihrem Shareholding verkaufen. Wenn ich sage 5%, meine ich relativ gesehen 5%, nicht absolut. Also wenn sie jetzt, wenn ein Gründer jetzt 40% hält, meine ich dann nicht 5% von 40, also 40 minus 5, sondern 5% von den 40%.
Genau.
Genau. Und das ist ja nicht so viel, sage ich mal. Also von daher ist es okay.
2%.
Genau, weil da kann man auch mit dem Lohn dann eher spielen, kann den Lohn vielleicht eher noch tief halten, was ja auch je nachdem wichtig ist, was, wenn man auf die Cash Burn schielt, oder? Und das zweite ist, ich finde es einen sehr eleganten Weg, eine Verwässerung aufzufangen, dass man halt sagt, dass ein gewisser Teil der Founder Shares eben solche Preferred Founder Shares sind oder die auch gekoppelt sind an die Leistung, dass man zum Beispiel sagt, wenn gewisse Milestone-Ziele erreicht werden und die Bewertung massiv gesteigert werden kann, werden eine gewisse Anzahl von diesen Founder-Stammaktien umgewandelt in eine Preferred-Option. Weil ich habe es schon sehr oft erlebt, muss ich sagen, dass die Gründer einen Top-Job gemacht haben, dass die wirklich wahnsinnig wichtig waren für den Exit eines Unternehmens. aber weil die halt, weil es länger gedauert hat oder eben weil man pivotieren musste, am Schluss die Gründer einfach nur noch einen Bruchteil der Anteile hielten und dann vom Exit aufgrund des Waterfalls der Preferred Shares praktisch nichts mehr erhalten haben. Das kommt häufiger vor, als man denkt, wird natürlich nie publik, weil man nicht weiß, was in diesen Shareholder Agreements drin steht. Und deshalb finde ich es eine elegante Methode, dann eben diese Verwässerung ein bisschen zumindest entgegenzuwirken. Steuerlich bin ich nicht ganz sicher, wie das gehandhabt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das vollkommen taxiert wird, weil es eben de facto ein Bonus ist. Ich weiß nicht, wie das gemäß Schweizer Steuerrecht aussieht. Aber wie gesagt, finde ich den Gedanken sehr, sehr gut. Hab ihn auch noch nie so gehört. Finde ich sehr spannend. Da gibt es eine Kanzlei, Fenwick & West aus den USA, die da führend sind bei dem Thema, kann mir gut vorstellen, dass wir das auch in der Schweiz in Bälde sehen werden.
Ja, und vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen ein Heilmittel für eine Schweizer Krankheit, die wir haben. Early Exits, Early Tech Exits, wo eben ja, die Opportunitätskosten, das Startup weiterzuhaben, ja, zu hoch sind und dann verkauft man, weil man mal 15 Millionen auf dem Tisch hat und wenn man sich da so noch mehr incentivieren kann, dass man da weitermacht. Wäre das vielleicht durchaus spannend.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Schauen wir kurz über den Teich auf die amerikanische Tech-Szene. Da sieht man ein sehr spannendes Paradox. In den privaten Märkten, also in Private Markets, herrscht regelrechte KI-Euphorie. Ich meine, VC jagt jede KI-Story, die man sieht. Bewertungen steigen crazy, rasant und selbst unfertige Geschäftsmodelle, die noch lang keinen Proof of Market oder ein Proof of Concept haben, finden sofort Investoren. Gleichzeitig zeigt sich an der Börse ein ganz anderes Bild. Anleger werden skeptischer. Selbst Giganten wie Nvidia oder Palantir haben in den letzten Tagen und Wochen herbe Kursverluste erlebt. Ich glaube, das Ergebnis von Nvidia steht an. Ich bin gespannt, wie das dann kommt. Aber alle warten im Moment auf zwei Themen, wie die FED sich entscheiden beim Zinsentscheid und eben die Ergebnisse von Nvidia, die werden einen hohen Einfluss haben auf Bewertungen. Und um dieses Spannungsfeld besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Daten von Jay Ritter. Das ist eine sehr spannende Person, kann ich euch sehr empfehlen, den mal ein bisschen näher zu verfolgen. Er ist Professor an der Uni in Florida und er sammelt seit Jahrzehnten viele Daten und hat die wohl umfassendste Datenbank zu amerikanischen IPOs, also von Börsengängen. Und diese Daten erlauben uns, die Entwicklung von Tech-IPOs über verschiedene Dekaden und Generationen hinweg zu vergleichen.
Ja, es ist wirklich eine extrem spannende Studie von Ritter da und ich empfehle es wirklich allen, ja, die interessiert an solchen Themen sind, diese mal näher anzuschauen. Ritter unterscheidet vier große Wellen von den IPOs. Das ist erstens die Pre-Dotcom-Jahre, das sind zwischen 1990 und bis 1998. Und es ist die Dotcom-Blase, die sogenannte, die ist 99 und 2000. Dann kommt die Web 2 Era, die ist von 2001 bis 2011 und schließlich kommt dann die New Web Generation von 2012 bis 2023. Und schon der erste Blick auf die Zahlen, der zeigt, früher gingen Startups häufiger und deutlich früher an die Börse. In den 90er Jahren waren es mehr als 1200 Tech-Listings mit einem Durchschnittsalter von nur 8 Jahren. Heute sind es viel weniger. In den letzten 10 Jahren waren es nur rund 485. Und die Firmen, die sind im Schnitt 11 Jahre alt, wenn sie erstmals Aktien öffentlich ausgeben, also den IPO machen. Auch der Wert von privat gehaltenen Firmen, der ist wesentlich in die Höhe geschnellt. SpaceX, OpenAI und viele weitere, die haben heute Hunderte von Milliarden wert. Und das gab es früher auch nicht in der Form.
Ja, der Grund liegt klar auf der Hand. Das riesige Volumen an VC-Geld erlaubt es Firmen, viel länger private zu bleiben. Ein Börsengang wird nicht mehr aus der Not herausgemacht, um Kapital zu beschaffen, sondern eher als strategische Entscheidung. Auch die Größenordnung hat sich massiv verschoben. Die New Web-Firmen hatten beim IPO im Schnitt fast 200 Millionen Dollar Umsatz im letzten Jahr vor dem Listing. Inflationsbereinigt viermal so viel wie die Firmen der 90er Jahre. Aber während früher rund 60% dieser Unternehmen schon profitabel waren, sind es heute nur noch etwa 24%. Das finde ich doch sehr bemerkenswert. Das heißt, größer, älter, aber deutlich verlustträchtiger.
Ja, und auch sehr überraschend, trotz dieser höheren Verluste belohnt der Markt die neuen Firmen. Ritter hat berechnet, dass die New Web Kohorte, also IPO zwischen 2012 und 2023, im Schnitt 52 Prozentpunkte besser abgeschnitten hat als der Gesamtmarkt in den ersten 5 Jahren nach dem IPO. Die Generation der 90er Jahre, also die Pre-Dotcom, da lag dieser Wert bei mehr als 41 Prozentpunkten höher als der Markt. Bei den Web 2.0 in den Nullerjahren war das dieser Wert dann nur, also die haben den Markt nur um 15% geschlagen in den ersten 5 Jahren nach IPO. Dabei spielt Profitabilität erstaunlicherweise kaum eine Rolle. Der Markt unterscheidet hier fast gar nicht zwischen schwarzen und roten Zahlen.
Ja, und das führt zu einem paradoxen Bild. Die Risiken sind objektiv höher, also Ausfallraten von über 10% in den ersten 3 Jahren nach dem IPO. Doch Anleger treiben die Bewertungen trotzdem nach oben. Sie belohnen Neuheit, sie belohnen Zukunftsaussichten und Größe deutlich mehr als Qualität und Stabilität. Ja, was ist jetzt die Konsequenz? Haben wir im Vorfeld dieser Folge intensiv diskutiert. Man kann sagen, gute, solide Firmen bleiben oft lieber privat, während riskantere Player an die Börse gehen. Und das kann eben langfristig zu einer Art Adverse Selection führen, also dazu, dass der öffentliche Markt immer riskanter wird, während der private Markt überhitzt bleibt. Und genau dieses Spannungsfeld möchten wir jetzt noch vertiefen und uns dabei fragen, was es für uns als Investoren bedeutet. Lass uns mal auf den IPO-Markt schauen, Guy. Früher sind viel mehr Tech-Firmen jung und profitabel an die Börse gegangen. Heute sind es viel weniger, älter und oft mit roten Zahlen. Warum hat sich das so stark verändert?
Ja, der Grund ist unsere eigene Konsorte. Das sind die VCs in meinen Augen. In den 90er Jahren, da gab es zwar schon einige VCs, die schildern Namen, die kennt man noch, aber bei weitem nicht in den heutigen Dimensionen. Die Fonds waren kleiner, es gab viel weniger Venture Capital am Markt und ja, VC war effektiv eine Nische. Und ja, aus den Erfolgen der 90er Jahre, der guten Investments, da hat sich die Industrie rasant weiterentwickelt. Und dementsprechend mussten damals die Firmen früh an die Börse gehen, um ja, ein signifikantes Kapital zu gelangen, eben mehrere 100 Millionen. Und heute, da können die guten Firmen Milliarden in privaten Runden einsammeln und dies auch oft zu Bewertungen, die höher, teilweise sogar massiv höher sind als bei einem IPO, was sie einen Reality-Check mit ja, öffentlichen Investoren machen. Und dazu kommt eigentlich auch noch ein Börsengang, der ist heute gegenüber den 90er Jahren auch nochmal regulatorisch viel komplexer geworden. Und nach dem Börsengang muss die Firma transparent reporten, alle Standards minutiös einhalten und somit verliert sie eigentlich viel Flexibilität und das ja, macht einen Börsengang doch ein wenig unattraktiver als Private Investors.
Also kann man sagen, VC ist inzwischen ein echter Ersatz für die Börse.
Ja, ich würde schon sagen, das kann man so ausdrücken. VC, Growth Equity, Private Equity, sogar Staatsfonds, sie bieten alle genug Kapital. Firmen wie Stripe, Databricks, OpenAI, SpaceX und so weiter und so weiter. Die können locker 10 Milliarden in Finanzierungsrunden aufnehmen und müssen kein IPO machen. Somit ist der IPO einfach, ja, mehr eine Option geworden und nicht mehr zwingend für langfristiges und nachhaltiges Wachstum. Spannend finde ich auch, dass Ritters-Daten zeigen, dass gerade die verlustreichen IPOs besser performen. Wie findest du, passt das zusammen?
Ja, das ist wirklich spannend. Man müsste denken, Profitabilität ist wichtig, aber eben Investoren schauen auf Wachstum. Verluste sind egal, solange der Umsatz schnell steigt. Deshalb performen die großen, verlustreichen IPOs oft besser. Das ist nicht unbedingt rational, eher Spekulation. Also Anleger hoffen, das nächste Amazon oder Nvidia erwischt zu haben. Was aber spannend ist, finde ich, dass dann nach dem IPO die Perzeption oder auch die Perspektive plötzlich ändert. Also irgendeinmal erwartet man dann plötzlich Gewinne. Also die Profitabilität wird dann plötzlich wichtig. Also dieser Paradigmenwechsel von Pre- zu Post-IPO ist zum Teil sehr, sehr massiv. Das hat man jetzt auch jüngst gesehen mit Firmen wie zum Beispiel CoreWeave, die an die Börse gegangen sind, dass sobald du eine Public Company bist, der Fokus dann viel, viel stärker auf der Bottomline liegt und nicht mehr auf der Topline. Bis zum IPO kann man ganz klar aus den Daten von Jay Ritter herauslesen, gilt vor allem die Topline als wichtig. Ja. Jetzt die Frage ist, wie lange geht das gut, wenn niemand mehr zwischen profitablen und unprofitablen Firmen unterscheidet? Kracht es doch irgendwann, Guy? Oder wie siehst du das?
Ja, ich meine, ein Risiko zu einem Crash, das ist klar da. Sobald Liquidität knapper wird, wir höhere Zinsen haben, generell weniger Kapital investiert wird, genau dann schauen Investoren wieder vermehrt auf Gewinne. 2022 haben wir das kurz gesehen, als ja, praktisch alle Tech-Aktien massiv gefallen sind. Die haben ein starkes Future-Pricing in ihrem Firmenwert. Und so bei den Firmen an der Börse, aber auch bei privat gehaltenen Firmen, wir haben Klarna vorher thematisiert, die sind von 50 Milliarden auf irgendwas 6, 7 Milliarden war deren Bewertung. Netflix ist zusammengebrochen, DocuSign, Microsoft, eigentlich alle zusammen. Und im Moment gerade, da funktioniert die Story mit teilweise massiv übertrieben hohen Bewertungen, ja gerade noch wegen KI. Viele sehen da große Chancen darin. Langfristig muss ich aber die Chance der KI auch in Nutzen und in Fundamentaldaten ja, aufzeigen, sonst wird die Party nicht ewig so weitergehen. Und die Frage ist tatsächlich, ob uns eine Art Adverse Selection droht, das ist vorhin schon angesprochen, also dass wir die wirklich soliden Firmen einfach privat bleiben und ja, effektiv nur noch die riskanteren an die Börse gehen, weil sie sich privat nicht mehr gleich gut finanzieren können.
Das ist ein Risiko, das ich auch sehe. Also solide Firmen sagen, wir bleiben lieber privat, da bekommen wir sowieso genug Geld und vor allem weniger Druck. Für den IPO-Markt heißt das, Anleger sehen eher die riskanteren Wetten, das verschiebt die Qualität. Und für uns Investoren heißt es, Zugang zu privaten Runden wird noch wichtiger, aber auch je nachdem schwieriger. An der Börse dagegen muss man doppelt genau hinschauen, weil Risiko und Qualität immer schwerer zu unterscheiden sind. Gut, diese Woche stellen wir wieder eine aktuelle Kampagne von unserem Partner Omnium vor. Omnium ist die Schweizer Investmentplattform. Wenn ihr ein spannendes Startup am Start habt, könnt ihr bei Omnium eure Kampagne lancieren. Einige Firmen haben bereits über 1 Million über die Plattform geraced. Das ist sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite könnt ihr euch für relativ wenig Geld unkompliziert und effizient an interessanten Cases beteiligen. Eine aktuelle Kampagne ist Future Kitchens. Diese Firma ist eine Schweizer Foodtech-Plattform, die sich auf Liefer-First-Gastronomie fokussiert. Gegründet im Dezember 2022 in Zürich, betreibt das Unternehmen sowohl Ghost Kitchens, also Küchen ohne Publikum, kann man sagen, als auch ein Netzwerk virtueller Marken, die exklusiv über Lieferdienste wie zum Beispiel Uber Eats zugänglich sind. Kurzes Disclaimer an dieser Stelle, ich bin privat in Future Kitchens investiert und auch im Verwaltungsrat. Bei uns zu Gast ist der Gründer und CEO Dominik Streuli. Schön, bist du hier.
Danke Max, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und über Future Kitchens zu reden.
Super, starten wir doch mit einer einfachen Frage. Was ist eigentlich die Kernidee von Future Kitchens? Warum braucht es so ein House of Brands für Lieferfood in der Schweiz?
Ja, sehr gerne. In einer Welt, in der man alles in zwei Klicks bestellen kann, da brauchen und wollen Menschen einfach radikal bessere Food-Delivery-Erfahrungen. Und mit Future Kitchens bauen und betreiben wir diese Restaurant-Brands, welche extra fürs Liefern entwickelt wurden. Und dort haben wir uns eigentlich angeschaut, was die meistbestellten Kategorien sind online. Das ist kein Geheimnis. Pizza, Kebab, Smashburger, Chicken, Indisch. Und dort haben wir Marken reingebaut, Menüs reingebaut, welche wir in einem hybriden Modell, wie du schon angetönt hast, betreiben. Einerseits im Ghost Kitchen Modell mit eigenen Küchen und andererseits auf dem Land mit Partnerbetrieben, welche noch Kapazität haben, mehr zu verkaufen.
Das klingt ja sehr spannend. Und aber wie unterscheidet sich denn genau Future Kitchens von klassischen Restaurants und ja auch anderen Ghost Kitchen Betreiben?
Ein Restaurant traditionell fokussiert sich aufs Geschäft vor Ort im Restaurant. Und wir fokussieren uns auf die Lieferung. Das heißt, wir können uns den ganzen Tag überlegen, wie müssen wir die Produkte entwickeln, dass die möglichst gut beim Kunden ankommen. Und dort haben wir einen Fokus auf Brand und Qualität. Das heißt, wir entwickeln eigenständige, starke Restaurantmarken mit Identität, mit einer Produktentwicklung, mit Qualitätsstandards und haben sogar unseren eigenen Spitzenkoch, der 2 Sterne hat, der alle unsere Rezepte entwickelt. Und das spüren unsere Gäste und wir sehen das in den Wiederbestellraten von 25-30% pro Monat, welche überdurchschnittlich sind für dieses Delivery-Geschäft.
Ja, da habt ihr ja klingende Namen wie Smash Club oder Studio Kebab entwickelt. Ja, welche Kriterien nutzt ihr dazu, um diese Foodmarken zu entwickeln?
Ja, genau. Also wie angetönt, wir gehen da eigentlich recht datengetrieben dran und haben uns angeschaut, welche Kategorien am besten performen online und haben dort möglichst schnell eine Brand reingebaut, welche das Potenzial hat, dort zur Nummer 1 langfristig zu werden und bei welchen wir auch ja, wissen, dass die Produkte gut lieferbar sind und auch so gut entwickelt werden können.
Aus Investorensicht interessiert natürlich, wie groß ist eigentlich der Markt für lieferorientierte Gastronomie in der Schweiz und wie schnell wächst er heute?
Der Markt ist tatsächlich sehr groß in der Schweiz. Ich schätze den auf 2,4, 2,5 Milliarden. Je nach Report, die man sich anschaut, wächst der Markt 5-10% pro Jahr, also ein stark wachsender Markt. Und ich glaube auch, dass Delivery noch viel, viel wichtiger sein wird in der Zukunft für die Menschen und dass die Menschen allgemein einfach weniger kochen werden in der Zukunft.
Ja, das Delivery-Business ist ja sehr schwer, auch profitabel zu kriegen. Man spricht ja auch davon, wenn man viel Umsatz machen will, heißt das, dass man viel investieren muss, sprich die Profitabilität leidet. Wir haben das auch bei Stash zum Beispiel gesehen, wie schwierig es dort war, mit Quick Delivery in dem Fall profitabel zu werden. Du wächst einerseits sehr, sehr schnell, auf der anderen Seite bist du de facto profitabel. Wie schaffst du das?
Ja, das liegt daran, dass wir extrem asset-light unterwegs sind. Das heißt, wir können neue Lieferlocations mit Partnerbetrieben innerhalb von 10 Tagen eröffnen mit einem Investment von vielleicht 2.000-3.000 Franken. Und die Payback-Periode ist extrem kurz, also ein paar Wochen. Ich glaube, dass die Secret Sauce ist, dass wir asset-light sind und dass wir die Fixkosten tief halten.
Ja, und jetzt, wie gesagt, ihr wächst ja extrem stark im Moment. Welche operativen Herausforderungen entstehen da für euch, wenn ihr eben so über 70 virtuelle Restaurants gleichzeitig betreibt?
Ja, also das Name of the Game ist die Qualitätssicherung und ein Wachstum, welches nicht auf die Kosten der Qualität geht. Und das war uns schon seit Anfang sehr wichtig. Das heißt, wir wollen nicht um jeden Preis wachsen, sondern wir wollen mit einer steten Qualitätssicherung wachsen können. Und da investieren wir sehr, sehr viel in Produkte, Prozesse, Standardisierungen, Training. Das ist die größte Challenge, würde ich sagen, heutzutage.
Ja, und ihr seid ja eigentlich jetzt mehr oder weniger profitabel. Und jetzt macht ihr eine Finanzierungskampagne. Worin fließt das Kapital denn jetzt konkret?
Wir wollen weiter wachsen und das Kapital wird vor allem in die Teams fließen. Stichwort Marketing, Sales, Account Management, Onboarding Management, die Produktentwicklung. Da wollen wir uns noch besser aufstellen für die Zukunft, damit wir noch schneller und noch besser wachsen können.
Jetzt, warum habt ihr euch entschieden, die aktuelle Runde über Omnium abzuwickeln und was waren bisher die Erfahrungen?
Also momentan sind wir in der Pre-Sale-Phase, bei welcher man sich noch anmelden kann, um von Vorzugskonditionen zu profitieren. Wir haben uns für eine Crowd-Investing-Kampagne entschieden, weil wir unsere KundInnen mit einbeziehen wollen und noch stärker an uns binden wollen, so wirklich die Community stärken können. Und die Kampagne ist bis jetzt sehr gut angelaufen. Wir sehen da sehr viel Interesse, sehr viele Anmeldungen. Freuen uns dann, wenn es richtig losgeht.
Jetzt, wenn du in die Zukunft schaust, wie wichtig werden Investoren sein für die Skalierung des Modells? Und zweitens, was ist so das Argument, das die Investoren bei euch überzeugt? Man sieht ja ganz viele andere ähnliche Konzepte, die es im Moment wahnsinnig schwer haben, einen Franken zu raisen. Und ihr raised da natürlich in kurzer Zeit sehr viel Geld. Also was ist hier eigentlich der USP, den auch die Investoren und Investorinnen überzeugt?
Ja, ich glaube, was grundsätzlich allen Investoren gefällt, ist die Traction, dass wir in kurzer Zeit schon auf Millionenumsätze gekommen sind, trotz einem kleinen Team und trotz, dass wir nicht viel Kapital geraced hatten oder sogar noch bootstrapped waren, sehr lange. Also die Execution und dann auch die Unit Economics, welche bereits heute schon Sinn machen und nicht erst in der Zukunft irgendwie Sinn machen werden. Wie wichtig die Investoren sein werden, ich glaube, mit dieser Runde und auch vorher haben wir Leute an Bord geholt, welche Smart Money gebracht haben. Und das war mir wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die das vielleicht schon mal gemacht haben, die uns advisen können, die uns auch bei strategischen Fragen unterstützen und in die richtige Richtung lenken können.
Ja, und vielleicht nochmal zurück, das war vorher schon erwähnt, wie da die Food Brands kreiert. Aber ich möchte doch nochmal vielleicht auf den Prozess von der Idee, was ihr machen wollt, bis hin zum Launch einer solchen neuen, ja, virtuellen Marke. Wie geht ihr hier genau vor?
Also wenn wir uns entscheiden, eine virtuelle Marke zu entwickeln, dann fängt es natürlich an mit Market Research. Wir schauen uns an, was wird in Amerika gemacht, in Europa, in den großen Food-Metropolen, was ist dort hip. Dann gehen wir intern an die Entwicklung. Das heißt, mit Laurent Eperon, welcher bei uns für die Entwicklung zuständig ist, kriegt dann die Mission, erste Rezepte zu machen, erste Tests zu machen, welche wir dann meistens über 2, 3, 4 Testserien validieren mit einer Scorecard, mit verschiedenen Faktoren, bis wir die dann in unserer eigenen Küche in Zürich, im Future Kitchens Lab, dann testen. Das heißt, wir testen immer neue Rezepte oder neue Brands zuerst in unserer eigenen Küche, bevor wir sie an unsere Restaurantpartner weitergeben oder ausrollen. Und wenn dann der Test positiv ist, dann können wir in die Skalierung gehen. Außerdem arbeiten wir immer mit Partnern, welche für uns gewisse Produkte standardisieren können. Zum Beispiel unser Fleisch, unser Brot, unser Fried Chicken ist in jeder Location das gleiche Produkt. Die Soßen, die Desserts, die Pommes frites, das ist immer das gleiche Produkt bei allen Locations. Also dort schauen wir wirklich auf die Standardisierung und natürlich die Skalierbarkeit.
Skalierbarkeit, Stichwort, wird Future Kitchens langfristig ein Schweizer Player bleiben oder ist das Modell eben auch international ausbaubar?
Ja, hoffentlich nicht. Ich glaube, Burger, Pizza wird auf der ganzen Welt gegessen. Delivery ist nicht aufzuhalten. Ich glaube daran, dass unser Modell auch im Ausland funktionieren kann. Wir sind da in der Vorbereitung. Ich glaube, 2026 wird unser Jahr.
Das ist ja extrem spannend, 2026 für Future Kitchen. Und jetzt vielleicht noch eine ein bisschen kritische Frage. Was würdest du, wenn du jetzt, du hast schon viele Marken aufgebaut, wenn du jetzt noch eine dieser Marken behalten dürftest, welche würdest du behalten und wieso?
Ja, also wirtschaftlich und emotional gesehen müsste ich mich für Smash Club entscheiden. Unsere erste Brand, momentan auch noch die Brand, die am meisten Standorte hat, also der größte Umsatztreiber ist. Und gleichzeitig kann ich mich natürlich noch an die Anfangszeiten erinnern. Ich habe da die Rezepte zu Hause gemacht mit meinem Bruder, der Koch ist. Ich habe die ersten 10.000 Burger noch selber gebraten. Also auch aus emotionaler Sicht ist das absolut Smash Club.
Ja, hat auch einen guten Klang, der Name. Und ja, die Nostalgie gewinnt hier in dem Fall vielleicht auch über die Ökonomie. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg und drücken dir die Daumen, dass die Kampagne ein Erfolg wird und dass ihr da ja, weiter durchstarten könnt, eben im 25/26.
Danke, Dominik. Mach's gut.
Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Danke, Max. Danke, dass ich hier sein durfte.
Kommen wir zu den Deals der Woche. In dieser Rubrik erwähnen wir kurz die Finanzierungsrunden und Exits, die seit dem Redaktionsschluss unserer letzten Folge kommuniziert wurden.
Ja, diese Woche wurden rund 28 Millionen Schweizer Franken in 5 Finanzierungsrunden in Startups in der Schweiz investiert und es fanden leider diese Woche keine Exits statt.
Gut, starten wir mit dem größten Deal der Woche. Loft Dynamics aus Zürich holt sich 24 Millionen Dollar in eine Series B.
Das ETH Spin-off baut den weltweit einzigen FAA und EASA zertifizierten Virtual Reality Helikopter Simulator. Sie haben bereits namhafte Kunden wie Airbus Helicopters, die Polizei von LA und Air Greenland.
Neu will Loft Dynamics auch in die Pilotenausbildung für Airlines einsteigen mit VR-Simulatoren für Boeing und Airbus, deutlich kleiner und günstiger als klassische Full-Flight-Simulatoren.
Ja, und in diese Runde haben Friedkin als Lead, Alaska Airlines, Kraft Ventures, Sky Dayton und UP Partners investiert. Und mit den 24 Millionen hat Loft Dynamics nun bereits über 60 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit denen sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit des Pilotentrainings weltweit leisten wollen.
Gehen wir von Zürich nach Genf zu einem futuristischen Deal. Das Startup Flybox hat in einer Pre-Seed-Runde knapp 3 Millionen Franken aufgenommen.
Ja, Flybox, das sind Hydrofoil-Pioniere und sie sind geleitet vom Serienunternehmer Alain Debo. Flybox entwickelt fliegende Plattformen für Containertransporte, die ohne Lärm, Wellen oder CO2-Emissionen Güter übers Wasser bewegen sollen.
Erste Prototypen wurden schon auf dem Genfersee getestet. Kundeninteresse kommt von Marken wie Moët Hennessy, Evian oder L'Oréal sowie von Destinationen wie Bahrain.
Ja, mit dem Kapital will Flybox das POC machen und weitere Tests in Genf und Dubai durchführen.
Dann ein ETH-Spin-off aus Schlieren. Baxiva hat sich 3 Millionen Dollar von der Non-Profit-Organisation CarbX gesichert.
Das Startup entwickelt, ich lese hier ab, multivalente Glykokonjugat-Impfstoffe gegen gefährliche E. coli-Infektionen, die beispielsweise Harnwegsinfektionen und Sepsis verursachen und die weltweit stark mit Antibiotikaresistenzen verbunden werden.
Die Finanzierung unterstützt die Weiterentwicklung ihrer Plattform für serotypspezifische Impfstoffe, ein innovativer Ansatz, um Infektionen präventiv zu verhindern.
Ja, und mit ihrer Aufnahme ins CarbX-Portfolio hat Baxiva einen nächsten Schritt näher an die klinischen Studien erreicht.
Ein weiterer spannender Deal kommt aus Zug. Previse Systems hat eine Minderheitsbeteiligung von Lightrock erhalten.
Das 2019 gegründete Startup entwickelt eine Cloud-Native Energy Trading and Risk Management Software. Die Software ist heute schon bei mehr als 20 führenden Energieunternehmen im Einsatz.
Ja, und mit dem Kapital von Lightrock will Previse Systems seine Produktentwicklung beschleunigen, das Geschäft international ausbauen und die steigende Nachfrage im Energiemarkt bedienen.
Ja, und das gerade in Zeiten von volatilen Strompreisen, erneuerbarer Energieunsicherheit und massivem Intraday-Handel extrem spannend, und da trifft die Lösung den Nerv. Und Lightrock soll hier das Netzwerk für den nächsten Wachstumsschritt bringen.
Und noch ein Deal aus Zürich: Zenline AI hat in einer Pre-Seed-Runde 1,6 Millionen Franken aufgenommen.
Das Startup entwickelt KI-Agenten für Sortimententscheidungen im europäischen Handel. Über 1 Million Produkte wurden bereits von ihnen analysiert.
Investoren sind Seedcamp, Yellow, First Momentum Ventures und ARK Investors.
Und mit dem Kapital will Zenline die Produktentwicklung beschleunigen, neue Retail-Segmente erschließen und Händlern helfen, sich im Wettbewerb mit Amazon und Temu besser zu behaupten.
Und zum Schluss noch ein Blick nach Lausanne. Die FIT Foundation for Innovation and Technology hat wieder 4 Tech Grants à 100.000 Franken vergeben.
Ja, gefördert wird Hevelion von der Universität de Lausanne und dem CHUV mit einer Plattform für Spatial Omics zur Biomarker-Entdeckung sowie 3 EPFL-Spin-offs.
Das sind zum einen Kimansis, ein Wearable zur kardiovaskulären Überwachung mit klinischer Genauigkeit.
Und dann wäre das auch noch Iris, das Startup, das mit KI und Bildgebung die Entwicklung von Biologika beschleunigen will.
Und Ronexum, das die Entwicklung von Kryoelektronik für Quantencomputer bis zu 90% effizienter macht.
Also 4 spannende Projekte, die nun mit dem FIT-Support bereit gemacht werden und gerüstet sind für die nächsten Schritte in Richtung Markt.
Wunderbar, das wäre es gewesen mit Burnrate im VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.